Radis Erben, der Löwen-Podcast.
Bin ich Radi, bin ich König, alles andere stört mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir gleich, gleich, gleich. Bin ich Radi, ja, 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 bin ich König, ja, 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 und das Spielfeld ist mein Königreich.
Radis Erben? Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick.
Radis Erben, der Löwen-Podcast ist da am Mittwochabend und zwar nach dem Spiel gegen den ersten FC Saarbrücken. Ich bin in meiner Funktion relativ selten sprachlos. Heute ist so ein Tag, weil ich das tatsächlich noch nicht ganz verdaut habe, was da heute passiert ist. Olli ist mit dabei, er war heute im Stadion. Ich habe es mir vom Fernseher angeguckt. 60 München verliert gegen Saarbrücken 1-2. Warum 60 verloren hat, habe ich noch nicht so ganz begriffen. Gefühlt waren es, Olli, am Ende 70-80% Ballbesitz für den TSV 1860, 20-2 Schüsse, aber es hat eben nicht zum Sieg gereicht. Warum?
Ja gut, die Löwen haben die erste Halbzeit aus meiner Sicht komplett verschlafen und da braucht man sich hinterher dann nicht zu fragen, warum man dieses Spiel verloren hat. Ja, also jetzt ist erstmal klar, der Nimbus der Unbesiegbarkeit ist vorbei. Im sechsten Saisonspiel hat es die Löwen erwischt und aus meiner Sicht ist natürlich auch klar, diese Niederlage war unnötig wie ein Kropf.
Aber total, aber völlig. Also wenn das wenigstens verdient gewesen wäre, ja, dann würde ich gar nichts mehr sagen, aber das war ja völligst unnötig. Und ich habe es ehrlich gesagt sogar auch ein bisschen anders gesehen als die Löwen, als Michael Köllner, wo sie gesagt haben, ja, wir waren zu naiv in der ersten Hälfte, wir waren zu nachlässig. Ich habe es gar nicht so gesehen. Das Spiel, das kann einen Traumstart hinlegen für den TSV 1860. Es waren Mölders und Lex, die alleine auf das gegnerische Tor zugelaufen sind. 2-0, mehr oder weniger. Und ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum Mölders nicht selber abgeschlossen hat. Das wär ein todsicheres Tor gewesen von Sascha Mölders. Ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, da lasse ich mir beide Hände abhacken dafür. Den hätte Sascha Mölders gemacht. Was macht er? Er legt nochmal quer auf Lex und dann ist das Ding vorbei, weil er den Kopf des Torwarts trifft. Also es ist unglaublich. Eine Riesenchance. Das hätte das 1-0 für 60 München sein müssen. Und dann, ja, gibt es eine Standardsituation für Saarbrücken und Mölders, glaube ich, war auch zugeordnet. Und dann verschätzt er sich, kommt nicht in den Zweikampf mit Jakob und der köpft ein zum 1-0 in der 14. Minute aus dem völligen Nichts. Und das war nicht wirklich so, dass Saarbrücken jetzt gefährlich gewesen wäre, dass sie spielerisch überzeugend gewesen wären, gar nichts. Dann in der 40. Minute, dann hatten die Löwen gepennt. 60 macht das Spiel, lässt sich dann im eigenen Stadion auskontern und Breitenbach macht dann 5 Minuten vor der Pause das 2-0. Auch das war sowas von unverdient.
Und dann gab es eben. Sehe ich, Tobi, Einspruch euer Ehren. Also da muss ich schon sagen, für mich war Saarbrücken in der ersten Hälfte einfach die aktivere Mannschaft. Ganz klar, du hast es richtig gesehen. 60 muss 1-0 in Führung gehen, aber es war nicht so einfach, weil Sascha Mölders wurde ja auch verfolgt. So ist es nicht. Er wollte halt dann eben die Verantwortung abgeben. Ich habe es im Stadion auch zunächst erst anders gesehen. Also er wollte auf Nummer sicher gehen, muss man ganz klar sagen. Also für mich war Saarbrücken in der ersten Hälfte einfach die reifere und aktivere Mannschaft. Also wenn man es im Stadion sieht, glaube ich, ist es noch ein bisschen anders gewesen. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Und dann in der zweiten Halbzeit, da brauchen wir gar nicht drüber reden, da war 60 absolut Chef im Ring und hätte eigentlich verdient gehabt, dieses Spiel zu gewinnen.
Also ich habe nicht um ehrlich zu sein, vielleicht habe ich auch ein anderes Spiel gesehen, aber ich habe nicht eine Minute über 90 Minuten ein aktives Saarbrücken gesehen. Wenn das Spitzenteam sein sollte, tatsächlich jetzt in der Liga, dann mache ich mir aber überhaupt keine Sorgen, um ehrlich zu sein. Es gab dann eben diese Elfmetersituation. Tallich wird im 16er gefoult, eine ganz klare Sache. Es gab den Elfmeter und das Tor Moll, weil Steinhardt ja gefehlt hatte, der etatmäßige erste Elfmeterschütze, also nicht mit dabei. Und deswegen Moll also mit dem Tor in der 51. Minute halb hoch. Da habe ich auch ein bisschen gezittert, um ehrlich zu sein. Das war eng, Torwart war in der richtigen Ecke, ist aber nicht mehr rangekommen, 1-2 dann und dann so viele Chancen, Neudecker, Dressel, Hilfe, abgefälschter Ball, den habe ich schon drin gesehen. Also so brutal viele Chancen, die 60 da noch hatte, die wirklich gut waren, es wollte einfach keine rein. Also wenn irgendwas an diesem Abend verdient gewesen wäre, dann zumindest mal ein Punkt, ich bin wirklich fassungslos. Und wenn diese Niederlage, also bevor wir in die Bewertung einsteigen, Olli, wenn diese Niederlage für etwas gut war, vielleicht vielleicht war sie sogar noch wertvoller als die 3 Punkte. Weil wenn irgendwann 60 mal wieder in so ein Fahrwasser kommen sollte, wie bei diesen 2 Situationen in der ersten Halbzeit, wo sie halt gepennt haben, dann muss nur einer sagen Saarbrücken und dann laufen die alle ohne Ende. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie diese Fehler aus diesem Spiel heute nochmal machen. Weil 60 einfach aus meiner persönlichen Sicht das wesentlich bessere Team war.
Ja, das würde ich auch so unterstreichen. Das hast du richtig gesagt, vor allem in der zweiten Hälfte. Also die erste Halbzeit hat mir nicht gefallen, das muss ich ganz klar sagen. Aber zweite Halbzeit war sehr engagiert und die haben einfach nicht den Ball. Der Ball hat den Weg nicht ins Tor gefunden, Tobi.
Ja, du hast geschrieben, genau das Gleiche habe ich mir einfach auch gedacht. Du hast geschrieben, Mund abwischen und weitermachen. Genauso ist es. Also aus so einem Spiel kannst du nur gestärkt hervorgehen. Also ich glaube, die werden das nächste Spiel und die nächsten Spiele mit einer richtigen Wut im Bauch spielen. Und ganz ehrlich nochmal, also wenn das jetzt, was wir heute gesehen haben, Saarbrücken, wenn das tatsächlich das beste Team der dritten Liga sein soll, momentan sieht es so aus, wenn wir auf die Tabelle schauen, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich bin mir dann wirklich sicher, dass 60 bis zum Schluss, wenn da nicht wirklich einige Verletzte noch dazukommen sollten, dass die bis ganz zum Schluss dann oben mit dabei sein werden. Davon bin ich überzeugt. Jetzt steigen wir mal ein in die Bewertung heute, in die Bewertung des TSV 1860 München. Hille im Tor, bei beiden Gegentoren kann er im Prinzip nicht viel machen. Du hast ihm die 3 gegeben, ich schließe mich genauso an. Was soll Hille tun bei den Gegentoren?
So ist es. Er war ja eigentlich kaum geprüft. Zweimal musste er den Ball hinter der Torlinie zurückholen. Also er kann eigentlich nichts machen und ansonsten war er nicht geprüft. Ja, das waren mehr oder weniger 2 Schüsse aufs Tor, also wenn man jetzt das ganz knallhart sieht.
Marius Wilsch, hast du die Note 4 gegeben? Ich bin eigentlich noch am Hadern, ob ich ihm die 3 geben soll. Ich habe eigentlich ein engagiertes Spiel von ihm gesehen. Warum hast du ihm die 4 gegeben?
Ja, also ich sehe natürlich, der Maßstab war die letzten Wochen von ihm, ja. Und da war er wirklich sehr, sehr gut. Und heute war das wieder ein Rückschritt aus meiner Sicht. Er hat auch, sagen wir, den Freistoß verursacht vor dem 0:1. Gut, natürlich, das kann immer passieren, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber Marius Wilsch war jetzt im richtigen Flow und das war jetzt aus meiner Sicht Rückschritt, deswegen die Note 4.
Innenverteidiger Moll mit einer überragenden zweiten Hälfte. Also da war er ja fast, da war er fast kein Innenverteidiger mehr, da war er fast Spielmacher, Quirin Moll, in der zweiten Hälfte. Ganz, ganz engagierte Leistung. Note 2 unterschreibe ich sofort.
Ja gut, erste Halbzeit muss man sagen, bei 0:2 war er mit dabei, keine Frage. Aber wie er dann in der zweiten Hälfte aufgedreht hat, ich klammer jetzt mal das Tor aus, weil das so was kann eigentlich jeder Spieler, ja. Aber wie er sich dann in der zweiten Hälfte präsentiert war, das war wirklich Chapeau. Also Hut ab, muss ich sagen. Und ich glaube, da hat man einfach gesehen, ja, ihn zieht es weiter nach vorne und er fühlt sich natürlich auch hinten nicht unwohl, aber er ist schon einfach schon ein guter Fußballer und das hat man heute in der zweiten Hälfte gesehen.
Definitiv. Und nochmal beim 0:2, da haben sie einfach alle komplett im Kollektiv gepennt. Von der 1 bis zur 11. So einfach ist es. So ein Kontertor, glaube ich, fangen sie in dieser Saison auch nicht mehr so in der Art und Weise, weil da haben sie wirklich einfach alle geschlafen, komplett wie sie auf dem Platz standen. Salga, hast du 2 Noten schlechter bewertet heute? Also die 3 hätte ich ihm gegeben. Warum hast du ihm die 4 gegeben?
Ja gut, er war beim Tor mit dabei, klar, bei dem 0:2. Und ich erwarte mal von so einem Spieler, der wirklich so viel Erfahrung auf dem Buckel hat, da erwarte ich mir mehr Präsenz. Es ist so ein bisschen so Dienst nach Vorschrift bei ihm. Ja, also er ist als Führungsspieler geholt worden. Ja, und da erwarte ich mir einfach mehr Präsenz, wie ich es von eben gesagt habe. Und auch mal mit dem Aufbauspiel. Also mir hat er wirklich am Anfang sehr, sehr gut gefallen. Aber jetzt hat er sich so ein bisschen angepasst auch. Also ein Spieler seiner Kategorie muss einfach mehr kommen.
Okay. Klassen heute, der Steinhardt-Vertreter, nachdem er in Rostock gelb-rot gesehen hatte. Steinhardt jetzt also Klassen am Start. War ja auch noch in An- und Abführung angeschlagen, zuletzt mit einer Mandelentzündung. Er hat, nachdem er eigentlich letztes Jahr sehr regelmäßig eingesetzt wurde, in dieser Saison noch gar keine Chance bekommen, auch nicht als Joker. Jetzt also sofort ins kalte Wasser. Man hat ihm schon angemerkt am Anfang, hui, der ist aber nervös, der Junge. Da waren ein paar Fehlpässe dabei, wo er direkt dann ja, des Gegners Angriff eingeleitet hat. Aber dann hat er sich, finde ich, gefangen, dann hat er sich gefestigt, sich auch mehr zugetraut. Insgesamt eine solide Leistung, Note 3, schließe ich mich an.
Ja, du hast es schon angesprochen, Tobi, er war anfangs wirklich nervös, aber man muss auch sehen, der Junge hat jetzt bislang noch keine Minute vor diesem Spiel absolviert und deswegen war das sehr, sehr ordentlich. Und man kann ihn auf jeden Fall immer wieder ins kalte Wasser werfen.
Dann wurde für ihn in der 85. Minute Dennis Erdmann als dritter Stürmer eingewechselt. Davon kann man halten, was man möchte. Gar kein Vorwurf an Dennis Erdmann, überhaupt nicht, gar nicht. Also der hat alles versucht. Er ist eigentlich ein Verteidiger oder ein defensiver Mittelfeldspieler zuletzt. Ein Stürmer ist er eigentlich weniger. Er wurde als Stürmer eingewechselt. Das Projekt Sturm hat nicht funktioniert.
Ja, es ist halt natürlich bezeichnend, wenn Michael Köllner Dennis Erdmann als mehr oder weniger als letzte Waffe einwechseln muss. Und es war ja erst der zweite Spieler, der eingewechselt wurde. Also das zeigt schon, dass der Kader sehr, sehr, sehr dünn besetzt ist. Und da sollte man sich Gedanken machen.
Ich habe mir heute vorgenommen, so wenig Kritik zu üben, wie es nur geht, weil ich insgesamt finde, dass du auch zwei Gegentore gegen Saarbrücken kassieren kannst. Das kann passieren und das wird noch mehr Teams passieren in dieser Saison. Also das ist nicht das Problem gewesen, finde ich, heute. Und das Spiel kann auch ganz anders ausgehen. Deswegen haben wir wirklich versucht, an einigen Stellen heute, was die Kritik angeht, zurückzuhalten. Daniel Wein, sind beim defensiven Mittelfeld angekommen, auch mit einer, finde ich, ganz ordentlichen Leistung, immer wieder auch von Michael Köllner angefeuert. Also das sieht man auch was die Rufe von Michael Köllner angeht, dass Vino einfach immer noch so ein Tick jetzt die Nase vorn hat.
Ja gut, er ist einfach der bessere Fußballer. Das kann man immer nur wieder betonen. Und er hat einen sehr zuverlässigen Job oder einen sehr zuverlässigen Part gespielt aus meiner Sicht heute auch wieder. Und der ist aus meiner Sicht gesetzt. Punkt.
Tallich etwas offensiver unterwegs. Hat den Elfmeter rausgeholt. Hatte mal so eine recht starke Phase in der zweiten Hälfte. Ich würde mal sagen, so 15, 20 Minuten, aber insgesamt merkst du ihm schon noch an, er ist einfach jung, so richtig das Ruder übernehmen funktioniert noch nicht über 90 Minuten, das kann er noch nicht. Das ist dann mehr der Job von Neudecker, das dann zu übernehmen, zumindest habe ich so den Eindruck. Er dürfte sich ruhig auch ein bisschen mehr zutrauen, finde ich. Was meinst du?
So schaut's aus. Ja, erste Halbzeit war da aus meiner Sicht ganz, ganz schwach, ja, und dann hat er wirklich so eine Phase gehabt von 10 Minuten, 15 Minuten, in dem er den Elfmeter herausgeholt hat. Da war er wirklich sehr stark. Da war auch so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt. Aber dann ist er wieder ins alte Phlegma zurückgekehrt und ich habe ihm die Note 4 gegeben.
Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause in unserer Bewertung, sind gleich wieder da.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
So, mit Tallich haben wir aufgehört, mit Dennis Dressel machen wir weiter. Tallich, hast du die 4 gegeben, ich schließe mich da an. Dressel, da würde ich dich gerne überstimmen. Ich finde, er hat ein ordentliches Spiel gemacht, vor allem dann eben auch in der zweiten Halbzeit. Ist da vorangegangen, hat da versucht, hat eine Riesenchance, wo der Ball dann abgefälscht wurde und knapp am Tor vorbeigegangen ist. Ich würde ihm die 3 geben, du hast ihm die 4 gegeben. Weswegen?
Ja, da sind wir wieder beim alten Thema, Tobi. Note 4 ist ausreichend und so habe ich ihn auch gesehen. Er kann deutlich mehr, das weiß er auch selbst und deswegen die Note 4 für ihn heute.
Richie Neudecker kann wieder zum Mann des Spiels werden. Hat eigentlich alles dafür getan. Also ich kann ihm auch wieder ganz wenig Vorwürfe machen. Er hat eigentlich alles dafür getan, der Lenker zu sein heute, das Spiel zu entscheiden, hatte gute Chancen, mindestens 2, 3 Möglichkeiten, wo es einfach passieren hätte können. Eine großartige Parade des gegnerischen Torhüters war dabei. Schwer, ihm dann einen Vorwurf zu machen. Also wenn er ein Tor macht, dann kriegt er wahrscheinlich die 2. So ist es von uns beiden die 3 heute.
Ja, ich meine, die Chance da kurz vor Schluss, die der Batz überragend rausholt, also den muss man erst mal so halten. Und das war gezielt geschossen aufs linke obere Kreuzeck. Also das ist Technik, ja, und mir gefällt einfach Richard Neudecker immer besser. Natürlich war das heute nicht so eine Glanzleistung wie zum Beispiel gegen Lübeck, ja, keine Frage, aber der wird immer besser, der Junge, ja, und man muss ja auch die Nebenleute sehen. Das sind junge Spieler, der Ritchie ist jetzt 23, aber der wird kommen, ja, der wird seine Tore machen, der hat eine gute Technik, der hat einen guten Schuss und hat auch ein gutes Zweierkampfverhalten, also deswegen heute Note 3 für ihn.
Stefan Lex, eine Riesenchance, eine Riesenchance vergeben. Ansonsten, da sind wir uns nicht einig gewesen, auch in der ersten Hälfte. Michael Kölner hat ihn zur Pause rausgenommen, Stefan Lex. Ich hatte den Eindruck, und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, überhaupt nicht, gar nicht, also nicht falsch verstehen. Ich hatte den Eindruck, der hat dann auch tatsächlich jetzt mal diese Pause verdient in der zweiten Hälfte. Ich hatte den Eindruck, er war ganz schön fertig heute. Er ist irgendwie der Musik so ein bisschen hinterhergelaufen. Aber nochmal, es sind englische Wochen. Das ist völlig normal, das ist völlig natürlich, dass ein Spieler dann auch mal eine Verschnaufpause braucht. Note 4 hast du ihm gegeben, ich schließe mich an.
Ja, also Stefan Lex, erstmal zu seiner Ehrenrettung. Er ist angeschlagen. Ich habe nach dem Spiel mit dem Trainer Michael Kölner gesprochen. Also er hat mir das auch bestätigt. Deswegen hat er ihn ausgewechselt in der Halbzeit. Er hat jetzt in den letzten Wochen sehr, sehr gut gespielt. Das war natürlich ein Rückschritt und deswegen Note 4. Und das Tor, beziehungsweise die Chance in der fünften Minute, wenn er die macht, läuft das Spiel in eine ganz andere Richtung.
Ja, und ab und zu habe ich dann eben auch mal ein bisschen Glück und ab und zu auch mal ein bisschen Ahnung. Also ich habe schon mir gedacht, dass irgendwas mit Lex nicht in Ordnung ist, ob es die Kraft ist oder was auch immer. Also er war angeschlagen, dann haben wir das auch bestätigt jetzt. Also irgendwas war nicht okay heute mit Stefan Lex, das hatte ich gesehen und deswegen wurde dann eine Pause auch ausgewechselt. Also das nochmal dazu. Beim nächsten Mal wird es wieder besser. Gute Besserung an Stefan Lex, dass das dann schnell wieder funktioniert, dass das nicht allzu schlimm ist, was er sich da zugezogen hat. Ja, und dann, ich habe gesagt, das wollte ich heute eigentlich überhaupt nicht großartig kritisieren. Aber an einer Stelle muss ich es leider tun. An einer Stelle, mir fällt es wahnsinnig schwer, aber ich muss es leider tun. Er ist wahrscheinlich ein wahnsinnig netter Mensch, aber er überzeugt mich halt überhaupt nicht. Und das ist eben Pusić, der in der 46. Minute für Stefan Lex eingewechselt worden ist. Also dieser Königstransfer von Günther Gorenzel sozusagen, wo man sich so viel erhofft hatte, wo man zu 1000% überzeugt sein wollte und ihn nur geholt hat, weil er, wenn er sofort weiterhilft und mit seiner Erfahrung habe ich mir eigentlich gedacht, dass er dann schon für das ein oder andere Tor gut sein würde in der dritten Liga. Nur wenn ich mir das so anschaue, wie Pusić spielt, dann muss ich sagen, weiß ich nicht, ob er überhaupt ein Tor macht in der dritten Liga in dieser Saison. Wirkt wie ein Fremdkörper, ist nicht dieser Mittelstürmer, den ich erwartet hatte, der da reingekommen ist zur Pause. Bemühen will ich ihm gar nicht absprechen, aber er ist einfach nicht torgefährlich. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Note 5 hast du ihm gegeben, ich schließe mich da an.
Ja, ich weiß auch gar nicht, welche Rolle der heute gespielt hat. Ich kenne natürlich seine Aufgabe nicht, die er von Michael Kölner bekommen hat, aber irgendwie ist er immer vom Ball weggegangen. Am Anfang hat er ein, zwei gute Szenen gehabt, ja, okay, hat eine Ecke rausgeholt, aber das war es dann auch schon. Also man hat ja, so jetzt mal 45 Minuten Zeit gehabt, sich zu präsentieren und wenn das alles sein soll, natürlich muss man so im Spiel auch mal die Möglichkeit eben über einen längeren Zeitraum hier zu performen, aber nochmals, wir haben, das ist unser einziger Stürmer, also wenn Sascha Mölders ausfällt und dann Martin Pusić für ihn angreifen soll, ja dann gute Nacht.
Ich muss jetzt mal kurz Luft holen und überlegen, ob ich noch irgendwas Positives sagen soll dazu. Mir fällt nichts ein. Mir fällt tatsächlich nichts ein zu dieser Personalie. Also Bär, der Co-Trainer, wurde ja dann in der Halbzeitpause interviewt beim Magenta Sport. Dass eben ein zweiter echter Stürmer auf dem Platz steht, wird Pusić gebracht. Ja, das Projekt ist aber komplett gescheitert. Ich weiß nicht.
Ja, Tobi, vor allem wenn man überlegt, ich kann mich noch sehr gut erinnern, wo Günter Gorenzel gesagt hat, wir holen nur Spieler, die menschlich und auch sportlich sofort reinpassen. Ja, und wenn ich dann diesen Auftritt dann sehe von Martin Pusić, der natürlich jetzt die letzten Wochen nicht unbedingt gespielt hat. In Rostock kam er gar nicht zum Einsatz. Gegen Lübeck hat er, glaube ich, ein paar Minuten gespielt. Also da warte ich mir einfach ganz was anderes.
Also menschlich, glaube ich, mag das sogar passen. nur sportlich leider bis jetzt überhaupt nicht. Und das ist, Stand jetzt muss man sagen, da gibt es ja immer wieder auch im Kicker diese ganzen Bewertungen von Neuzugängen. Stand jetzt ist es Kategorie Fehleinkauf. Punkt. Und da muss ich dann auch sagen, da glaube ich persönlich, wir beschweifen jetzt tatsächlich in der Bewertung sehr ab, aber da glaube ich, macht es dann sogar mehr Sinn zu sagen, okay, dann werfe ich den Greilinger die zweite Hälfte einfach mal komplett rein für Lex. Ich glaube, mit einem Greilinger hätte sich heute mehr bewegt. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Klar hätte ich wahrscheinlich zur Pause genauso reagiert wie Michael Kölner. Bin ich ganz beim Trainer. Ich hätte wahrscheinlich auch Pusic gebracht. Aber im Nachhinein muss man sagen, da wirfst du lieber den Greilinger rein oder vielleicht dann auch noch den Chayo, der im Pokal ja auch richtig frech aufgespielt hat. Ich glaube, da wäre mehr bei rumgekommen.
Ja gut, Tobi, eins ist klar, soweit wie du will ich noch nicht gehen. Also von einem Fehleinkauf will ich noch nicht sprechen, weil das wäre aus meiner Sicht unfair. Man muss ihm schon ein paar Gelegenheiten geben, um ihn dann richtig zu beurteilen. Ich kann ja leider auch nicht das Training sehen, um dann einen Spieler noch fairer zu bewerten. Also ich will noch zwei Spiele abwarten und dann hebe ich einen Daumen nach oben oder senke ihn eben. Aber wie gesagt, es ist zu früh zu sagen, es ist ein Fehleinkauf aus meiner Sicht.
Jetzt schweifen wir nochmal ein Stück weiter ab. Linz Bichler hat gefehlt. Da können wir ja noch gar nicht bewerten. Also das ist ja auch so ein Spieler, der geholt wurde von Günter Gorenzel, wo es geheißen hat, der muss uns sportlich weiterhelfen und zwar sofort. Der fällt momentan aus, habe ich gehört.
Ja gut, 60 hat das ja schon relativiert, hat gesagt, das ist ein mittelfristiger Stürmer, sage ich mal, für die Zukunft. Kann ich zwar nicht ganz nachvollziehen, weil 60, warum soll 60 jetzt mittelfristig oder langfristig einen Stürmer verpflichten, jetzt so einen ablösefreien Spieler, beziehungsweise der auf dem Markt war? Also ich weiß, ich kann da nicht in den Kopf von Günter Gorenzel hineinblicken, was er sich davon verspricht. Ja, also weil der Spieler ist auch bis jetzt noch nicht in der U21 aufgelaufen und im Kader bei den Profis war er auch noch nicht. Also möglicherweise ist er angeschlagen. Es heißt ja, wir müssen den aufbauen, aber wenn ein Spieler, sag ich mal, von einem Bundesliga-Nachwuchs von Hoffenheim kommt und man muss den dann erst aufbauen, also das kann ich nicht nachvollziehen.
Nee, das kann ich auch nicht nachvollziehen. Dazu hast du alles gesagt. Also wir müssen nochmal festhalten, wir müssen alle beten und hoffen und glauben, dass die Stammelf von Verletzungen verschont bleibt. Ansonsten wird das echt eine haarige Sache, da wird das echt ein wilder Ritt durch diese dritte Liga, wenn du keinen Stürmer mehr hast. Das wollen wir jetzt nochmal festhalten. Wir hatten heute einen Stürmer mit Sascha Mölders, wo wir gestern im Podcast überlegt haben, schafft er das körperlich, diese englischen Wochen, war auch anstrengend, hat super gespielt die letzten Wochen. Heute hat man auch bei ihm so einen kleinen Substanzverlust gemerkt und das ist überhaupt kein Vorwurf nochmal. Sascha Mölders hat von dir die Note 4 bekommen, bekommt sie auch von mir.
Ja, ich habe mich gewundert, der Kollege von der Abendzeitung, Matthias Eicher, hat ihm die Note 5 gegeben mit der Bewertung, das Spiel lief am damaligen Dreifachtorschützen vorbei, legt er allein vor Batz zu, uneigennützig ab für Lex. Also die Note 5 Sascha Mölders zu geben, also da weiß ich nicht, wo der Kollege hingesehen hat. Ich habe ihm die Note 4 gegeben. Natürlich war das nicht so die Performance, die sich Sascha Mölders wahrscheinlich von sich selbst erwartet hätte. Aber er hat immer wieder versucht, eben die Bälle sich zu holen und auch dann zu verteilen. Aber er wurde auch irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, im Stich gelassen. Das muss man ja auch sehen bei seiner Bewertung. Und deswegen habe ich ihm die Note 4 gegeben, anstatt der 5, wie das vom Kollegen.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Also wie gesagt, das Einzige, was wir heute kritisieren können, 60 hatte zweimal gepennt gegen Saarbrücken. Die werden vermutlich eine recht gute Rolle spielen in dieser Saison. Ich glaube, das steht fest. Aber sie haben spielerisch eindeutig das Ganze besser gemacht als Saarbrücken heute, finde ich persönlich. Und was wir eben noch festhalten müssen, wenn es dann nachzulegen gilt von der Bank, da hat 60 echte Probleme und das ist in solchen Spielen dann vielleicht ein extremes
Mangel. Zünglein an der Waage, Tobi. So. Das ist Zünglein an der Waage, aber dieses Thema habe ich schon vor Wochen angesprochen. Gut, 60 hat zwei ablösefreie Spiele verpflichtet mit Martin Pusic und Tim Linsbichler, aber ob diese Spieler uns in der Qualität weiterhelfen, also das wage ich zu bezweifeln.
Gut, aber ich denke, und davon bin ich jetzt tatsächlich wirklich überzeugt, jetzt sind wir wieder so auf dem Boden der Tatsachen, hey, wir sind immer noch Dritter in der Tabelle, schauen gleich nochmal auf die kompletten gesammelten Werke des heutigen Abends und des Spieltags, aber ich bin mir 1000%ig sicher, dass die am Montag in Haching aber sowas von eine Antwort zeigen werden. Also bin ich felsenfest davon überzeugt.
Ja gut, das wünschen wir uns natürlich, weil früher war ja Unterhaching mal ein Angstgegner, inzwischen ist es ein Lieblingsgegner der Löwen. Also wenn man zurückblickt, ich glaube die letzten 5 Spiele oder die letzten 4 Spiele sind alle gewonnen worden. Also das ist schon mal ein Pfund und ich glaube, dass die Hachinger schon von uns ein bisschen die Hosen voll haben.
So, jetzt machen wir nochmal eine ganz kurze Pause und dann die kompletten Ergebnisse und die Tabelle des 6. Spieltags in der 3. Liga. Wir sind wieder da, schauen auf den 6. Spieltag in Liga 3. Was da alles los war, wollen wir natürlich nochmal von vorne anfangen. Also die Dienstagsspiele logischerweise. Alster Bärenferl haben wir gestern schon thematisiert. Der starke Aufsteiger gewinnt gegen Magdeburg 3-1. Verrücktes Spiel im Grünwalder Stadion. Türkgücü gewinnt am Ende glücklich 4-3 gegen Lübeck. Dresden unterliegt Zwickau 1-2, hat auch ja, wohl nicht jeder damit gerechnet. Mannheim unterliegt Rostock 1-2. Uerdingen verliert zu Hause gegen Wiesbaden 0-4. So, dann heute Lautern lange Zeit geführt mit 1-0 gegen Ingolstadt. Dann aber den Ausgleich kassiert. Eigentlich auch ein Spiel, das ja für die Löwen war sozusagen. Also den Löwen die Karten gespielt hat. Viktoria Köln ganz lange in Unterzahl gespielt, gegen Bayern 2 heute, am Ende 3-2. Das war ja ein ganz schweres Stück Arbeit am Ende für die Viktoria, aber das hat sich gelohnt, werden wir dann später gleich in der Tabelle sehen, für Viktoria Köln. Halle gewinnt gegen Meppen 4-1. Über die Meppner müssen wir uns so ein bisschen Sorgen machen, also wenn man so ein bisschen über den Tellerrand der Löwen hinausschaut, Meppen gibt momentan nicht wirklich eine gute Figur ab.
Wundert dich das, Tobi? Also du kannst dich erinnern an meine Worte, was ich anfangs der Saison gesagt habe. Thorsten Frings als Trainer, also ich habe das, glaube ich, mal erwähnt. Ich rede nicht damit, dass er Weihnachten überlebt.
Ja, das könnte passieren. 60 unterliegt also Saarbrücken 1-2 und Haching verliert zu Hause gegen Duisburg 0-1. Ui, das hat mich jetzt auch ein bisschen überrascht, um ehrlich zu sein. Jetzt schauen wir mal
auf. Ja, vor allem, weil der MSV Duisburg 2 Wochen in der Quarantäne war. Das muss man ja auch beachten. Also, und dann gegen den MSV Duisburg zu verlieren, also das ist schon ein starkes Stück.
Jo, finde ich auch. Also sehr überraschend. Die Tabelle. Neuer Spitzenreiter der 3. Liga mit einem Spiel weniger ist der 1. FC Saarbrücken. 13 Punkte plus 8 Tore. Platz 2, Viktoria Köln, 13 Punkte plus 4 Tore. Platz 3, das ist immer noch der TSV 1860 München. 11 Punkte plus 5 Tore, gefolgt punktgleich von Rostock. Die sind schlechter, was die Tore angeht. Verl, Zwickau, Ingolstadt, Dresden, die haben alle 10 Punkte und verteilen sich auf die Plätze 5, 6, 7 und 8. So rum. Dann kommt Wiesbaden mit 9 Punkten auf Platz 9, punktgleich dahinter Türkgücü auf der 10 und Haching auf der 11. Schauen wir auf die andere eben schon Tabellenseite. 12. Mannheim 7 Punkte, Bayern 2 13. mit 6 Punkten, punktgleich dahinter Halle auf Platz 14. Dann 2 Spiele weniger, Duisburg momentan 5 Punkte, Platz 15, punktgleich dahinter Uerdingen auf der 16. Dann die Abstiegsplätze, 4 Punkte Lautern, 4 Punkte Magdeburg 17, 18. Auf Platz 19 Meppen mit 3 Punkten und letzter Lübeck mit 2 Punkten. Das also die Tabelle. Wollen wir noch einen kurzen Ausblick wagen, Olli, auf das nächste Wochenende? Ist ja nicht so weit weg.
Ja, wir freuen uns natürlich alle auf dieses Derby Unterhaching gegen 60 München. Für 60 ist ja Unterhaching sowas wie der Angstgegner in den letzten Jahren gewesen oder seit der Rückkehr in die 3. Liga. Wir haben kein Spiel verloren gegen die Hachinger und ich hoffe, das bleibt auch so.
Jo, wir schauen, was ansonsten noch so geboten ist am kommenden Wochenende, am Freitagabend. Bereits Zwickau gegen Türkgücü. Meppen hat es am Samstag und Nachmittag mit Lautern zu tun. Ingolstadt empfängt Dresden. Auch das ist ein großartiges Spiel. Rostock gegen Viktoria Köln. Auch da nehmen sie sich gegenseitig die Punkte. Also das ist für 60 alles nicht so schlecht. Lübeck empfängt Halle. Magdeburg hat Wien Wiesbaden zu Gast. Und der MSV Duisburg trifft auf den KFC Uerdingen am Sonntag. Saarbrücken gegen Verl. Auch das ein Riesenspiel. Auch da nehmen sie sich gegenseitig die Punkte. Bayern 2 gegen Mannheim. Und eben, du hast es gesagt, der Abschluss Haching gegen 60. So, was wollen wir festhalten, Olli? Ich glaube nicht, wenn wir uns diese zweite Hälfte anschauen, und ich finde auch weite Strecken der ersten Hälfte, zumindest habe ich persönlich das so gesehen, ich glaube nicht, dass 60 München das jetzt heute umwirft, dieses 1-2 gegen Saarbrücken. Es ist aus meiner Sicht sowas von unverdient gewesen, um das nochmal festzuhalten. Ein völlig unverdienter Sieg für den ersten FC Saarbrücken. Da war mehr drin heute für 60 und ich finde, da können sie auch ganz viel Selbstvertrauen rausziehen aus diesem Spiel.
Ja, Tobi, also ich sehe das auch so. Ich habe es ja vorhin geschrieben, Mund abwischen und weiter geht's, und das soll die Devise sein für die nächsten Tage.
Genau. Und dann werden die Löwen auch wieder klettern in der Tabelle, bin ich mir sicher. Momentan Dritter. Ich glaube, vor der Saison hätten wir das sofort unterschrieben. Jetzt sind wir mal nicht traurig, dass wir die Spitzenposition los sind. Die holen wir uns bald wieder. Das soll es gewesen sein von Radis Erben. Einen schönen Abend. Bis dann. Servus.
Ciao.
Bin ich König, alles andere stört mich wenig. Was die anderen Leute sagen, ist mir gleich. Bin ich Radi, ja, bin ich König, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.